die biogeografische Herkunft in DNA-Spuren. Was hat es denn damit auf sich?
Ja, biogeografische Herkunftsanalyse ist ja ein sehr sperriger Begriff. Das klingt erstmal, als wäre das sehr solide, weil es klingt ja erstmal kompliziert und kompliziert klingt meistens für viele Leute erstmal so, als würde das irgendwie sehr viel damit auf sich haben. Die biogeografische Herkunftsanalyse geht über das hinaus, was bislang erlaubt ist in Ermittlungsverfahren. DNA-Spuren dürfen bislang nur auf so phänotypische Merkmale wie wahrscheinliche Haut-, Haar- oder Augenfarbe durchsucht werden. Das ist auch das birgt schon eine gewisse Problematik. Und die biogeografische Herkunftsanalyse verspricht aus aus DNA-Spuren, die an Tatorten vorgefunden werden, herauslesen zu können, aus welcher Region Tatverdächtige kommen, beziehungsweise woher sozusagen die Person kommt, deren DNA da vorgefunden wurde, beziehungsweise ihre Vorfahren. Die meisten Leute kennen wahrscheinlich so Online-Tests wie zum Beispiel von My Ancestry und anderen Anbietern, die einem dann irgendwie angeblich mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit sagen, ja, und 1% der ungefähr irische Herkunft und 2% da und da und so. Diese Präzension ist großer Quatsch. Bei der biogeografischen Herkunftsanalyse, wie sie jetzt gerade gefordert wird, geht es nur um grobe Regionen, also sowas wie Europa, also es geht um kontinentale Bereiche. Oder sowas wie nördliches Afrika ist auch dabei, aber es geht erstmal nur um Regionen und man muss auch ganz klar sagen, es klingt so nach Präzision, das sind Wahrscheinlichkeiten. Es wird da in den DNA-Spuren gesucht nach bestimmten Mutationen, die in bestimmten Regionen häufiger vorkommen als in anderen. Das heißt, wir haben es hier mit Wahrscheinlichkeiten zu tun. Genau.
Seit 1998 gibt es die Gendatenbank beim Bundeskriminalamt. Was sind denn die Erfahrungen damit?
Wir haben unterschiedliche Erfahrungen. In der Regel heißt es aber, dass es gibt Ermittlungserfolge mit DNA-Spuren. Das ist tatsächlich eine dass man das auswerten kann sozusagen, das hat die Polizeipraxis verändert, das ist ganz klar. Was wir aber auch wissen, ist, dass in der Regel große Abfragen nicht so weit führen. Und was wir auch sehen in der Praxis ist, dass es eine Art Beweislastumkehr gibt, auch bei sowas wie Reihenuntersuchungen von DNA, also wer da bereit ist, eine Speichelprobe abzugeben oder nicht. Und dass dann schnell, wenn Leute sich weigern, ihre Daten herauszugeben, sowas passiert, wie dass sie in den Kreis der engeren Verdächtigen geraten. Das heißt, wir haben hier eine eher zweifelhafte Praxis.
Und
im Umgang mit diesen Daten.
Und werden solche DNA-Tests tatsächlich dann nur bei schweren Straftaten gemacht?
Es gibt auch Fälle, wo tatsächlich auch sowas wie DNA-Spuren bei illegal geklebten Plakaten ausgewertet wurden, was definitiv nicht als schweres Verbrechen zu werten ist. Also theoretisch ist es so vorgesehen, dass es da nur um schwere und schwerste Verbrechen gehen soll. Aber wir haben ja in Deutschland in vielen Fällen das Problem, dass die polizeiliche Praxis sich weit von dem, was eigentlich rechtlich gewollt ist, unterscheidet.
Wenn die Polizei diese Auswertungen machen darf, wird hier also der Datenschutz aller BürgerInnen eingeschränkt, nicht nur von Tatverdächtigen, heißt es in der Stellungnahme des genethischen Netzwerks. Es geht jetzt doch um die Auswertung von Tatortspuren. Wie kann das denn den Datenschutz aller BürgerInnen einschränken?
Also zunächst mal es geht um Tatortspuren, aber wir haben sehr unterschiedliche Arten und Weisen, wie DNA an Tatorte gelangt. Das heißt, ich muss nicht unbedingt irgendwas mit der Tat zu tun haben, da meine DNA da landet. Wir müssen auch nochmal, also das eine ist der Datenschutz, das andere Problem ist sowas wie Racial Profiling. Wir haben in der Vergangenheit Fälle gehabt, wo Da ging es genau um solche Tatortspuren. Der bekannteste Fall ist wahrscheinlich das sogenannte Phantom von Heilbronn. Das ist im Zusammenhang mit den NSU-Morden. Da geht es konkret um den Mord an der Polizistin Michelle Kiesewetter. Und wir wissen ja alle, dass rassistische Vorurteile die Ermittlungen geprägt haben bei diesen Morden, so auch in diesem Fall. Und damals sind DNA-Spuren aufgetaucht, die dann ausgelesen wurden und wo dann gesagt wurde, okay, es handelt sich hier wahrscheinlich um eine Frau mit osteuropäischer Herkunft, und das wurde dann sehr schnell verknüpft mit dort vor Ort in der Nähe des Tatortes zum Tatzeitpunkt sich befindlichen Mitgliedern aus der Roma-Community und dann verknüpft, weil diese die gleiche DNA-Spur sozusagen an mehreren Tatorten in mehreren Ländern aufgetaucht war, wurde das dann mit Klischees verknüpft vom sogenannten fahrenden Volk und dem Kontext halt innerhalb von Roma-Communities ermittelt. Und am Ende hat sich herausgestellt, dass die DNA-Spuren von einem, von der Herstellerfirma der Wattestäbchen stammten und es da zu einer Verunreinigung gekommen war und diese Spur sich mehrfach vorgefunden hat, weil diese Frau eben in dieser Firma gearbeitet hat und diese Wattestäbchen hergestellt hat. Und die Polizei hat sich aber trotzdem auch sehr, sehr, sehr doll auf diese vermeintliche Spur eingeschossen. Also eigentlich haben wir bei diesen DNA-Spuren ein Indiz, das aber im Vergleich zu anderen Indizien völlig überhöht gehandhabt wird. Und wir haben dann diese Datenabfragen zum Abgleich und in Kombination mit eben solchen Überlegungen, wie noch für weitere Landespolizeien diese Software von Palantir anzuschaffen und allgemein Bestrebungen, polizeiliche Befugnisse und Datenanalysen auszuweiten, ist das einfach eine gefährliche Entwicklung. Wir haben das im Zusammenhang mit den Messerangriffen gehabt, dass es Forderungen danach gab, dass die Polizei Zugriff auf Gesundheitsdaten und Diagnosen erhalten sollte. Also wir haben hier eine ganz gefährliche Entwicklung einfach.
In der Begründung des Entwurfs für die jetzige JustizministerInnenkonferenz aus Baden-Württemberg und Bayern heißt es, man wolle die Analyse des Merkmals der biogeografischen Herkunft auch zur Vermeidung von Grundrechtseingriffen gegen Unbescholtene, etwa durch Eingrenzung des Personenkreises bei Massengentests, nutzen. Und auch die baden-württembergische Justizministerin Gentgens erklärt, die DNA-Untersuchung auf die biogeografische Herkunft hilft dabei, ein möglichst vollständiges Bild vom noch unbekannten Täter zu erlangen. Sie führt die Ermittlung noch stärker zum Täter hin und entlastet an der Tat Unbeteiligte. Also weniger Menschen sollen zum Massengentest müssen und an der Tat Unbeteiligte würden entlastet werden. Das muss doch eigentlich im Sinne des genethischen Netzwerks sein, oder?
Das klingt zunächst mal gut, aber diese Technologie ist ja nicht kontextlos. Und wenn ich jetzt zum Beispiel diese Auswertung durchführe und dann kommt heraus, wir haben hier diese DNA-Spur. Wir wissen immer nicht, wie sie an den Tatort gelangt ist und ob das tatsächlich was damit zu tun hat, dass es sich um den oder die Täterin handelt. Dann habe ich hier diese DNA-Spur, die kann ich auswerten und dann kommt heraus, die Person kommt wahrscheinlich aus Europa. Dann habe ich, also, und das heißt überhaupt nicht, dass sie in Europa aufgewachsen ist oder immer gelebt hat oder, sondern da geht es irgendwie um Vorfahren und um Wahrscheinlichkeiten. Dann sagt mir das erstmal nicht so viel, weil das trifft hier einfach auf die Mehrheit der hier lebenden Bevölkerung zu. Das heißt, interessant wird es dann für die Polizei in der Regel erst dann, wenn es sich um, also nicht weltweit gesehen, sondern hier vor Ort eine Minderheit handelt, wenn ich dann plötzlich irgendwie im hinterletzten Dörflein irgendwo in Baden-Württemberg eine DNA-Spur habe von jemandem, der sehr wahrscheinlich von oder dessen Vorfahren sehr wahrscheinlich von woanders herkommen. Das heißt, es ist, wo es dann nicht mehr um die dort vor Ort befindliche Mehrheit geht. Das heißt, dann kommen wir ganz, ganz schnell ins Fahrwasser von so Racial Profiling wieder. Und es werden ganz oft Beispiele herangezogen, wo sich das anders ergeben hat. Also zum Beispiel so ein Fall, wo eben dieser Hinweis oder dass es sich wahrscheinlich um jemanden mit europäischen Vorfahren handelt, dann dazu geführt hat, dass BewohnerInnen eines nahegelegenen AsylbewerberInnenheims, also in der Nähe des Tatortes, dadurch entlastet worden seien. Das wird so als grob glorreiches Beispiel herangezogen. Und immer als Erfolgsgeschichte, aber da handelt es sich, also erstens lässt sich dann die Frage stellen, warum standen die denn überhaupt unter Tatverdacht und ist da nicht vielleicht schon die eigentliche Problematik? Und die andere Hälfte der Tatsache ist, dass letztendlich, als dann in diesem Fall der Täter ermittelt wurde, das überhaupt nicht mithilfe der sogenannten biogeografischen Herkunftsanalyse passiert ist, sondern mit ganz anderen Ermittlungsmethoden.
Auch die Innenministerkonferenz hat sich bereits für eine Legalisierung der sogenannten biogeografischen Herkunftsanalyse ausgesprochen. Bei der Justizministerinnenkonferenz wird der Vorschlag von Baden-Württemberg und Bayern wohl eine Mehrheit erhalten. Es wurde jetzt schon einiges gesagt, trotzdem noch mal ein bisschen zusammengefasst, was für Konsequenzen befürchtet ihr durch die Nutzung der biogeografischen Herkunftsanalyse?
Ja, also eine Zunahme und weitere vermeintliche Legitimation für rassistische Polizeipraktiken wie das Racial Profiling und dann aber auch schlicht und ergreifend eine Ausweitung eines höchst zweifelhaften Umgangs mit personenbezogenen Daten und das wäre sozusagen die Gefahr eines sogenannten Slippery Slopes, also dass man sozusagen etwas erlaubt und damit Tür und Tor öffnet, eben diese Befugnisse immer, immer weiter auszuweiten und die Auswertung von immer mehr Daten zu erlauben. Zum Beispiel, dass, wenn man das erlaubt, sehr, sehr schnell so eine Normalisierung stattfindet und im nächsten Schritt dann sowas passieren könnte, wie dass man zum Beispiel Hinweise auf bestimmte Vorerkrankungen oder gesundheitliche, körperliche Eigenschaften anfängt auszulesen aus DNA-Spuren. Das heißt, wenn man jetzt sozusagen da keinen Stopp einlegt, dass man immer umfassendere Analysen zulässt. Und die werden ja dann auch abgeglichen, sonst sind sie sozusagen nicht so viel wert. Und dafür, also wir haben eine Parallelentwicklung, wo dafür auch einfach sehr, sehr zweifelhafte Software eingesetzt wird. Genau. Das heißt, wir haben hier ein Konglomerat von verschiedenen Polizeipraktiken und Begehrlichkeiten, die datenschutzrechtlich einfach sehr, sehr, sehr bedenklich sind.
Gibt es noch die Hoffnung, dass diese Ausweitung auf die biogeografische Herkunftsanalyse sich noch stoppen lässt?
Also auf einer politischen Ebene ist das, damit lehne ich mich jetzt aus dem Fenster, das ist nicht mein Fachgebiet, auf einer politischen Ebene ist es zum jetzigen Zeitpunkt doch eher unwahrscheinlich, was in Deutschland natürlich immer und in der Vergangenheit ja auch Polizeibefugnisse und neue Gesetzesentwürfe gekippt hat, ist immer der sehr, sehr lange Weg, dagegen zu klagen. Aber also das heißt, nur weil etwas jetzt durchgewunken wird, heißt das überhaupt nicht, dass das verfassungsrechtlich auf sicheren Füßen steht. Das heißt, da könnte es unter Umständen und dann auch in der tatsächlichen Anwendungspraxis, also das eine ist ja, wie weit wird das jetzt zugelassen? Das andere ist dann, wie eng ist der Rahmen gesteckt, in dem die Polizei und andere Sicherheitsbehörden das machen und darauf zugreifen dürfen und inwiefern werden sie sich an diese Praxis halten? Also das eine ist das überhaupt rechtmäßig, das zu erlauben? Die andere Frage ist, wie rechtskonform wird diese Praxis aussehen? Und da gibt es natürlich an verschiedenen Punkten nochmal Möglichkeiten einzuhaken, aber sie sind eher kompliziert.